Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's mal wieder außenpolitisch zu. Im Talk mit Tatjana begrüße ich den Politologen und Russland-Experten Professor Gerhard Mangott. Hallo!
Hallo.
Sag einmal, wer ist denn Gerhard Mangott? Bitte stell dich unserer Podcast-Community mal kurz in eigenen Worten vor.
Nun, beruflich bin ich Politikwissenschaftler. Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck und hier vor allem für Russlandstudien und internationale Beziehungen verantwortlich. Privat gibt's mich wenig, weil die Arbeit sehr viel von meiner Lebenszeit kostet, aber das gedenke ich auszubauen, wenn ich dann in 7 Jahren tatsächlich in Pension gehen sollte.
Ja, aber pappalapapp, wir gehen doch nicht in Pension. Hier ist die Oma, dort will er schon in Pension, aber nein. Du sag mal, wie blickst denn du auf die aktuelle Russland- und Ukraine-Berichterstattung? Also hast du das Gefühl, also stören dich da Frames? Denn klar ist, CNN berichtet anders als die ARD. Hast du auch den Eindruck oder laufen da deiner Ansicht nach, läuft da auch der ORF immer wieder mal Gefahr einer tendenziösen Berichterstattung? Wie siehst du das?
Und ich denke schon, dass es hier Probleme gibt. Es gibt Fernsehstationen, die tatsächlich eine klare normative Vorgabe haben, die zunächst einmal moralisch völlig verständlich ist. Denn die Ukraine ist das Opfer, Russland der Täter. Aber für die Analysequalität journalistischer Arbeit ist eine so klare Parteinahme nicht hilfreich. Denn Journalisten, die sozusagen ausschließlich und sehr emotional pro-ukrainisch sind, verlieren natürlich die Glaubwürdigkeit, weil der Hörer, die Hörerin, der Seher oder die Seherin denken, naja, diese Person wird sicherlich nie etwas Negatives über die Ukraine sagen, sondern wird versuchen, möglichst Positives über die Ukraine zu sagen. Aber wo ist die Wahrheit? Wo ist die Realität? Und dasselbe gilt natürlich umgekehrt auch, obwohl wir natürlich pro-russische Stimmen außerhalb der Kreml-Propaganda kaum vorfinden in den Medien. Es ist meines Erachtens nach nicht nur auch in den Printmedien so, sondern Probleme gibt es. Jetzt spreche ich gegen jeden Sender, der mich immer wieder auf Sendung bringt, wofür ich dankbar bin, nämlich den ORF. Ich denke hier, dass die ZIB 1 eine sehr viel tendenziösere Berichterstattung hat als die ZIB 2. Die ZIB 1 ist sehr stark moralisierend, parteinehmend und hat dann, wie ich meine, das Glaubwürdigkeitsproblem, von dem ich vorher gesprochen habe.
Ja, das ist auch immer wieder was auch in Journalistenkreisen der Fall ist und sich schon bestätigt. Du, der umstrittene Daniele Ganser sieht eine Mitschuld bei der Ukraine, weil er sagt, der Krieg hat ja nicht erst begonnen, quasi nach dem Massaker und irgendwie mit Besetzung und Einmarsch. Wie siehst du das? Stimmt das? Kann man das so sehen? Und was konkret? Wo könnte die Mitschuld liegen?
Nun, in Daniele Ganser habe ich sehr wenig Vertrauen. Er macht einfach die Widerrede zum Mainstream zu einer Einkommensquelle für sich. Das funktioniert auch ganz gut, aber wissenschaftlich seriös ist das meistens überhaupt nicht. Das möchte ich voranschicken.
Genau, es ist natürlich fast immer das Gegenteil vom Mainstream, absolut. Ja.
Ja. Na, ich denke, dass natürlich ein Krieg eine Vorgeschichte hat, so eben auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und an der wachsenden Konfrontation und Entfremdung zwischen dem Westen und Russland ist sicherlich auch der Westen mitschuld. Und die Ukraine hat auch außenpolitische Fehler gemacht, schwere Fehler gemacht. Nur am Ende des Tages muss man sagen, all das ist kein Rechtfertigungsgrund für den russischen Angriffskrieg, der jedenfalls illegal bleibt und von Kriegsverbrechen begleitet ist. Das heißt, eine Mitverantwortung für die Ausgangsbedingungen, diesen Krieg ausgelöst zu haben, Die kann man schon feststellen. Bei westlichen Regierungen, aber auch bei der ukrainischen Regierung. Aber wie gesagt, all das, das entbindet Russland nicht von der Verantwortung und es rechtfertigt diesen Krieg in keiner Weise. Aber so zu tun, wie das viele tun, vor allem auch meine Kollegen und Kolleginnen aus der Osteuropa-Forschung in Deutschland, als hätte dieser Krieg überhaupt nichts zu tun mit westlicher Politik, so zu argumentieren, ist meines Erachtens nach Geschichtsklitterung.
Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so. Du, und natürlich, die Deutschen sind ja, da hat man immer wieder den Eindruck, der ist doch bei uns, Putin, jetzt im Deutschen Bundestag gestanden und hat ganz anders geredet. Also diese Radikalisierung oder diese Selbstradikalisierung, die man da wahrgenommen hat bei ihm, ist das, also war da der Brandbeschleuniger dann auch noch die Pandemie und eine mögliche Krankheit? Wie erlebst du das? Weil natürlich, die Deutschen haben schon recht, wenn sie sagen, der hier gestanden ist, war schon ein anderer als der jetzt sich irgendwie entpuppt, oder war es gar kein anderer?
Nun, manche sagen, es war kein anderer, sondern Putin habe uns von Anfang an getäuscht, seine Rhetorik zu westlicher Kooperation, die sei eben hohl gewesen und nicht ernst gemeint gewesen. Ich selbst habe Putin das erste Mal im Kreis von Kollegen und Kolleginnen im Jahr 2000 getroffen und dann immer wieder einmal, nie unter vier Augen, aber in der großen Gruppe. Und da war schon bemerkbar, wie sehr sich die Persönlichkeit von Putin verändert hat. Natürlich ist er sozialisiert worden in den Erfahrungen, die er mit westlichen Regierungen gemacht hat, zumindest in der Perzeption, die er hatte von diesen Begegnungen mit westlichen Regierungen. Natürlich ist er sozialisiert worden auch durch wachsenden innenpolitischen Widerstand gegen seine Herrschaft, vor allem 2011 und 2012. Natürlich ist er sozialisiert worden durch den Umstand, dass Russland an außenpolitischer Gestaltungsfähigkeit und an Einfluss verloren hat. Und dann kam bei ihm noch dazu, dass er sich sehr stark an russische Historiker und Philosophen anlehnt, wie Ivan Ilyin oder Lev Gumilyov, die eine sehr nationalistische Agenda haben, eine antiwestliche Agenda haben. Aber die Pandemie, das ist schon klar, hat diesen negativ sozialisierten Wladimir Putin noch einmal in eine verhängnisvolle Richtung getragen, weil er hat sich sehr abgeschottet, hatte wirklich eine fast paranoide Angst vor einer Ansteckung durch Covid-19. Und das hat die Zahl derer in seiner Umgebung, die regelmäßigen Zugang zu ihm hatten, deutlich abgesenkt auf 4, 5 Personen. Und das hat dann natürlich eine Blase erzeugt, in der sich alle gegenseitig bestätigt haben und wo sich dann herausstellte, dass die Informationen, die dort für Putin bereitgestellt wurden, zum Teil einfach völlig falsch waren oder zumindest fehlerhaft.
Ja, es gab ja auch eine Zeit lang das Gerücht, dass er selber zu den vulnerablen Gruppen gehört hat, mit einer möglichen Krebserkrankung, und dass das eben, man erinnert ja sich an diesen Tisch, wo er am Ende sitzt, den langen, und immer Panik hatte vor. Hast du persönlich Angst vor Putin? Denn ich meine, Faktum ist, er spricht ausgezeichnet Deutsch und er kann natürlich jedes Wort, das du auch im Fernsehen sagst oder über ihn beschreibst, verstehen.
Nein, ich habe keine Angst vor Wladimir Putin, weil ich natürlich für die russische Führung eine völlig unbedeutende Person bin. Ich bin hier Politologe in einem kleinen Land, das auf die Russlandpolitik der Europäischen Union nur sehr, sehr wenig Einfluss hat. Das, was ich sage, gefällt der russischen Seite zwar nicht, aber übrigens auch der ukrainischen Seite nicht. Aber jedenfalls ist es so, dass ich eine kleine Figur bin, die nicht besonders viel Aufmerksamkeit erregt.
Ja, das haben wir uns ja von Karin Kneißl auch gedacht, ne? Also ich meine, und die hat mit ihm getanzt. Du, sag mal, wofür gibt's denn eigentlich Auslandsbeobachter, Auslandsexperten, Diplomaten und Co., wenn dann die aktuellen Kriege in der Welt immer plötzlich und überraschend und unerwartet ausbrechen?
Nun, da muss ich zum Teil widersprechen, denn die Angst vor einem russischen Angriff gegen die Ukraine, die war schon Monate vorher greifbar. Sie wurde auch politisch kommuniziert, sie wurde auch nachrichtendienstlich kommuniziert. Aber es stimmt schon, immer wieder brechen Konflikte offensichtlich völlig unbeachtet und unerwartet aus. Vielleicht ist das auch deswegen so, weil Auslandskorrespondenten sich dann oft in der eigenen Blase bewegen, mit den Auslandskorrespondenten anderer Medien oder eben nur eben mit einer gewissen Parteilichkeit bestimmte Politologen oder andere Experten im Gastland interviewen oder mit ihnen reden, die dann eine bestimmte, sehr einseitige Sicht auf die Verhältnisse haben, was dann zu einer zum Teil fehlerhaften Meinungsbildung bei Auslandskorrespondenten innen führt.
Absolut, weil ich habe den Eindruck, meine Tochter hat eine Zeit lang in Westaustralien erlebt. Das, was man sich dort erzählt hat, war gänzlich was anderes als in Europa. Mein Vater ist Professor an der Universität in Santa Cruz in Bolivien. Also der Spin, den sie in Südamerika haben, was mehrere, also jetzt auch den Nahostkonflikt natürlich betreffend, aber auch Putin, ist völlig anderer, wo sie sehr oft die Moves aus Europa gar nicht nachvollziehen können. Also das ist in der Welt, wird das schon auch immer anders interpretiert. Ne?
Ja, und ich denke auch, dass eine gewisse Westzentriertheit oder das Gewisse nämlich zurück, eine deutliche Westzentriertheit schon den Blick auf den globalen Diskurs verhindert. Denn alle glauben im Westen oder viele jedenfalls, dass der Westen noch immer der zentrale geopolitische Akteur sei und dass die internationale Politik durch den Westen bestimmt und dominiert werde. Aber diese 500 Jahre westlicher Dominanz in der internationalen Politik gehen zu Ende, immer schneller zu Ende. Und es ist eben auch notwendig, den Diskurs in anderen Ländern zu verfolgen und ihn nicht von vornherein als völlig uninteressant und unerheblich abzutun. Denn letztlich brauchen wir als globale Gemeinde eine wachsende Übereinstimmung in unseren Einschätzungen und in unseren Prognosen und in unseren Ratschlägen.
Russland ist eine Atommacht. Warum glauben so viele, dass man sich nukleare Sprengwaffen anschafft, um die dann nie zum Einsatz zu bringen? Noch dazu vor dem Hintergrund, dass die Menschheit ja bereits an zwei Schauplätzen Zeuge und Opfer von Atombomben war. Also wieso wird das nicht auch ernster genommen, so nach dem Motto, naja, das wird er nicht machen. Alles, was er bis jetzt angekündigt hat, hat er gemacht. Und da haben wir aber gerade, da habe ich gerade in Österreich das Gefühl, stärker als sonst wo in der Welt, na geh, also das ist jetzt alles nur quasi Muskelspiel.
Nun, der Einsatz von Atombomben war möglich zu einer Zeit, als ein Staat, nämlich die USA, das Monopol auf diese Waffen hatte und eben einen Gegenschlag nicht befürchten musste. Mit der ersten Atomexplosion auf sowjetischer Seite 1949 und dann in Großbritannien 1952, in Frankreich 1960 und in China 1964 hat sich ein System der wechselseitigen Abschreckung gebildet, vor allem zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA. Es war nämlich klar, dass beide Seiten einen Nuklearkrieg nicht gewinnen können, sondern jedenfalls bei einem Erstangriff mit einer Vergeltung des angegriffenen Staates rechnen mussten, die ausreichend zerstörungskräftig gewesen wäre, um auch den Angreiferstaat völlig auszulöschen. Also diese Nuklearwaffen dienten dann der gegenseitigen Abschreckung, nämlich der Kriegsvermeidung. Aber sie wurden natürlich nicht eingesetzt, weil ein Einsatz einen globalen thermonuklearen Krieg nach sich gezogen hätte, den niemand hätte gewinnen können. Nun, die nuklearen Drohungen, die von russischer Seite ausgehen seit Beginn dieses Krieges, sind zunächst sicherlich auch dazu gedacht, Angst und Unsicherheit in westlichen Bevölkerungen zu sehen, um die Unterstützung einer wachsenden Minderheit der Bevölkerung für die Hilfe an die Ukraine geringer werden zu lassen und irgendwann die Stimmung zum Kippen zu bringen. Aber es wäre völlig falsch, so zu tun, als wäre das nur deswegen von der russischen Führung immer wieder thematisiert worden, um diesen Zweck zu erreichen. Und ich stimme auch nicht mit denen überein, die sagen, Russland blufft nur, dieser Bluff sei nicht ernst zu nehmen. Ich halte den Einsatz von taktischen Nuklearwaffen durchaus für möglich, nicht wahrscheinlich, aber möglich. Und wahrscheinlicher wird es, je stärker die Krim gefährdet werden könnte. Mhm. Also wenn Russland den Zugriff auf die Krim verlieren sollte durch eine ukrainische Offensive, dann halte ich, wie amerikanische Nachrichtendienste, den Einsatz von Nuklearwaffen wahrscheinlich in einer Größenordnung von 40-50%. Also das muss man ernst nehmen. Eine Eskalation dieses Krieges kann auch eine nukleare Eskalation bedeuten. Und das einfach abzutun und nicht in die Risikokalkulation mit einzubeziehen, halte ich für fahrlässig.
Ja, glaube ich. Und ich meine, die Krim, wenn er die verlöre, dann hat er das Gesicht verloren. Und dann sind wir natürlich bei der Geschichte Strike first, die second. Ja, absolut. Und aber so ist auf es. Unserem Boden. Also ich weiß, Gerhard, dass du keine Kristallkugel hast. Dennoch, was wäre denn jetzt mal rein aus österreichischer Sicht der bessere Kriegsausgang? Wenn die Ukraine gewinnt, Rückenwind oder doch Russland? Und wie gefährlich wird dann auch die lange Phase des Verhandelns für unser Land? Weil, wie gesagt, geopolitisch sind wir da natürlich nah dran.
Nun, Österreich würde sicherlich von einem Sieg der Ukraine mehr profitieren, deutlich mehr profitieren als von einem Sieg Russlands. Aber ich sage gleich, ich halte den Sieg der Ukraine und den Sieg Russlands für sehr, sehr unwahrscheinliche Entwicklungsszenarien. Ich denke, wir steuern in diesem Konflikt auf eine Lage zu, wo irgendwann die beiden Kriegsparteien militärisch erschöpft sind und sich keine Siege mehr auf dem Schlachtfeld erwarten und dann doch zu einem Verhandlungskompromiss kommen müssen, zumindest über eine Waffenruhe, die möglichst lange ausdauern sollte. Also ich glaube nicht an einen Sieg einer der beiden Kriegsparteien. Wenn es eine Waffenruhe gibt, dann wird für Österreich sicherlich auch politisch weiterhin gelten, dass man die Ukraine unterstützt. Es wäre dann bei einem Waffenstillstand sicherlich auch notwendig, dass die Abschreckungsfähigkeit der Ukraine hochgehalten wird und noch verstärkt wird, um einen russischen neuerlichen Angriff in 2, 3, 5 Jahren sehr stark unwahrscheinlich zu machen. Also Österreich müsste sich an dieser Unterstützung der Ukraine wohl beteiligen. Natürlich nicht militärisch, aber wirtschaftlich, finanziell und humanitär.
Wenn man sich jetzt anschaut, also Selenskyj war ja da sehr findig, auch in der ganzen Welt für Waffen zu werben, dann haben wir gesehen, die USA hat Waffen geliefert und hier ganz klar investiert. Das war ein Investment, hier müssen auch wieder Dinge retour fließen. Die EU hat Waffen geschenkt. Wie siehst du denn das? Ist es unsere Aufgabe, weil ja, um Gottes Willen, wenn die Ukraine fällt, dann haben wir den Krieg in Europa bei uns. Deswegen schenken wir lieber. Und manchmal muss man auch sagen, am Anfang ist ja auch ausgemustert worden, was bei uns nicht mehr ganz so funktioniert hat. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber dennoch ist es nichts, was zurückfließt.
Nein, es ist so, dass ich denke, dass der größte geopolitische Gewinner dieses Krieges, aber natürlich nicht, wie Verschwörungstheoretiker immer wieder argumentieren, der Verursacher dieses Krieges die Vereinigten Staaten sind. Die Vereinigten Staaten profitieren wirtschaftlich im Sinne einer Stärkung ihrer Rüstungsindustrie, aber viel, viel wichtiger ist, dass die USA geopolitisch profitieren, denn durch diesen Krieg wird ein Rivale, ein sogenannter Peer-Competitor, nämlich Russland, auf lange Frist deutlich geschwächt, wirtschaftlich, finanziell, technologisch, militärisch, ohne dass die Vereinigten Staaten auch nur einen einzigen Soldaten aus ihren Reihen einsetzen müssten. Und es gibt viele Äußerungen mittlerweile in der Biden-Administration, aber vor allem im Kongress, die sagen, das ist ein gutes Investment, weil wir Russland eine strategische Niederlage, einen strategic defeat auferlegen können mit unserer Waffenhilfe. Also ich glaube, das muss man sicherlich festhalten. Was ich nicht unterschreibe ist, und das schreibe ich auch in meinem Buch, dass die Ukraine die Sicherheit Europas verteidigt. Denn die Annahme, dass bei einem Sieg Russlands in diesem Krieg, den ich ohnehin nicht für sehr wahrscheinlich halte, Russland sich dann gegen europäische Staaten, gegen NATO-Staaten wenden würde, diese Argumentation halte ich nicht für plausibel, denn die russische Armee wird in diesem Krieg substanziell geschwächt, sowohl personell, vor allem die gut ausgebildeten Vertragssoldaten, die Kontraktniki sind schon in großer Zahl in diesem Krieg gefallen oder sind kriegsversehrt und Russland verliert auch nicht nur Personal, sondern auch viel Material. Zum Teil werden jetzt alte sowjetische Rüstungsgüter modernisiert und in diesem Krieg eingesetzt und diese Materialreserve wird auch irgendwann erschöpft sein. So glaube ich eben, dass Russland, selbst wenn dieser Krieg ohne Niederlage Russlands bleibt, keine Fähigkeiten hat, NATO-Staaten wie baltische Staaten oder Polen anzugreifen. Ich will nicht sagen, dass es in der russischen Führung nicht Ambitionen geben könnte, etwa eine Landverbindung zu schaffen zwischen Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad oder etwa das Territorium, um die estnische Stadt Narva zu erobern, die großteils russisch besiedelt ist. Aber Ambitionen sind das eine, Fähigkeiten sind das andere. Und dann muss man sich natürlich als kritischer Analytiker fragen, warum taucht dieses Narrativ, dass wir die Nächsten sein werden, wenn die Ukraine nicht gewinnt, auf? Wird damit ein bestimmter Zweck verfolgt? oder ist es nur ein analytischer Irrtum?
Ja genau, ausgerechnet jetzt nämlich, ja, wo wir auch vor EU-Wahlen stehen. Ist es so, dass wenn man sagt, also Helmut Brandstätter propagiert hier bei den Neos die eigene Armee, ein europäisches Heer, wo viele andere sagen, das wäre eine Schwächung, weil wir in der NATO sind, von wegen Schwächung Sky Shield. Es macht keinen Sinn, quasi beim ÖAMTC und beim ARBÖ zu sein. Das können wir uns auch so gar nicht leisten. Wie siehst du denn das? Was wäre denn da sinnvoll, weil so wie es ausschaut, ist der Krieg nächsten Mittwoch nicht aus?
Nun, Helmut Brandstätter spricht von einer europäischen Armee und tut so, als wäre das eine Armee der Europäischen Union. Mhm. Dabei ist klar, dass die Rüstungsanstrengungen in den europäischen NATO-Staaten deutlich dokumentieren, dass die Sicherheit Westeuropas und Zentraleuropas durch die NATO verteidigt werden wird. Also wenn man sagt, man will eine europäische Armee, meint man eigentlich, man muss den europäischen Pfeiler der NATO stärken, sagt das aber nicht, weil gerade in einem Land wie dem unseren das Wort NATO großes Unbehagen auslöst. Also insofern finde ich das nicht ganz redlich. Aber objektiv wird es so sein, dass europäische Staaten sich stärker rüsten müssen, dass sie mehr für Verteidigung ausgeben müssen, weil es diese Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der europäischen Staaten braucht gegenüber einem möglicherweise zukünftig, aber in deutlich fernerer Zukunft aggressiven Russland. Und Europa hat dafür auch die Zeit, denn wie gesagt, Russland muss seine Armee nach einem Ende des Krieges in der Ukraine auch wieder reorganisieren und regenerieren. Und diese Zeit soll eben auch der Westen nützen, um seine eigenen militärischen Fähigkeiten auszubauen. Ja. Die Frage ist eben nur, wann wird in der Politik offen diskutiert, wie das alles finanziert werden soll?
Ja, das sind unglaubliche Spins im Gange. Du, also wenn man sich die USA anschaut, dann sieht man natürlich, also Biden ist ein Problem. Trump war selten die Lösung drauf. Es gibt aber viele, die sagen, na ja, aber komm, Trump hat sich gut mit Putin verstanden, die Hoffnung haben, der dreht es dann dort ab. Die hatten eine Achse. Ist es so? Wären wir tatsächlich mit einem Präsident Trump gesicherter? Also jetzt als Europäer nicht, weil das hat er klar gemacht, unter meinem Schirm habt ihr vor Regen keine Sicherheit mehr. Aber hatten die eine Achse, Trump-Putin?
Persönlich ja, aber in der Politik ist das nicht durchgeschlagen. Trump hat im Beginn seiner Präsidentschaft immer wieder gesagt, wouldn't it be nice to get along with Russia, und hat einfach gemeint, USA und Russland sollten ihre Beziehungen, die ja sehr stark gestört waren, wieder normalisieren. Aber in der Wirklichkeit sind die amerikanisch-russischen Beziehungen in seiner Amtszeit noch schlechter geworden, als sie es am Beginn seiner Amtszeit waren, was mit vielen Veto-Akteuren in der amerikanischen Außenpolitik zu tun hatte. Nicht nur, aber eben auch. Also persönlich mag das Verhältnis zwischen den beiden gut gewesen sein und auch immer sein, denn Trump bewundert sicherlich die Fähigkeit Putins, autokratisch ohne Limitierung durch Institutionen zu regieren. Aber wie gesagt, der Apparat der Deep State in den Vereinigten Staaten ist groß genug, um auch unter Trump eine Annäherung an Russland zu verhindern. Was wahrscheinlicher wird bei einem neuerlich gewählten Präsidenten Trump ist, dass die Ukraine-Hilfe zurückgeht. Wiewohl man auch hier sagen muss, Trump hat das etwas relativiert, hat früher immer gesagt, keinen Penny mehr für die Ukraine, wenn er Präsident wieder werden wird. Dann hat er aber wieder gesagt, nun ja, die USA könnten die Ukraine doch weiter finanziell und militärisch unterstützen, wenn Europa das im gleichen Ausmaß tut. Also es ist nicht ganz klar, was eine Trump-Präsidentschaft für den Krieg bedeuten würde. Es würde sicherlich die ukrainische Position schwächen, aber wie stark, das lässt sich einfach nicht sagen, denn Ankündigungspolitik ist immer etwas anderes als tatsächliche Politik.
Jetzt ist Zelensky ja Schauspieler gewesen im Kernberuf und hat hier irgendwie die Oberbefehlshaber- und Präsidentenrolle the hard way gelernt. Aber er hat die sozialen Medien deutlich stärker genutzt als Putin oder die Herren im Nahen Osten. Und er war zudem bereits wenige Monate nach Kriegsbeginn 22, ich erinnere mich da, beim Four Game Changers Festival in Wien live zugeschaltet und hat auch sonst, also ich glaube die ersten Monate, kaum ein größeres Forum ausgelassen, um nicht für Kriegsmittel zu werben. Und also ich war auch bei Four Game Changers Festival immer wieder auf der Bühne und kann mich erinnern, seine Frau, die Olena Zelenska, wurde in die Medienstrategie mit eingewoben. Sind die sozialen Medien heute das Zünglein an der Waage? Denn Putin kommt ja gänzlich ohne aus, mal seine Trollfabriken von denen abgesehen. Aber selber hat er jetzt nicht dauernd eine Story.
Nun, Putin selbst hat ein sehr gebrochenes Verhältnis zum World Wide Web. Er hat einmal gesagt, Internet ist zur Hälfte Kriminalität und zur anderen Hälfte Pornografie. Und man sagt, er verwende nicht einen eigenen PC oder einen Mac. Und daher ist auf den sozialen Medien auch nicht aktiv. Natürlich, wie du gesagt hast, nutzen die russischen Regierungsbehörden die sozialen Medien auch, um das eigene Narrativ zu transportieren. Das machen ukrainische Führungsfiguren auch, aber Selenskyj ist ein wesentlich besserer Kommunikator als Wladimir Putin. Er hat neben der Juristerei, die er ja auch studiert hat, eben ein großes Kommunikationstalent entwickelt und ist sicherlich zentral jetzt, das zentrale Gesicht des ukrainischen Widerstandes auch weltweit so gesehen. Und die Ukraine nützt alle Ebenen der Kommunikation aus, um dieses ukrainische Narrativ zu transportieren. Und viel, viel stärker als die russische Führung eben auch die sozialen Medien von TikTok über Instagram bis Twitter.
Also hat der das Zeug, dass der so wie Che Guevara irgendwie für Menschen, die auf der anderen Seite stehen, was ich ja nie verstanden habe, warum er Che Guevara, einen Mörder, so toll findet, also auch mal irgendwann auf T-Shirts landet, weil er hier einfach die Popularkultur besser bedient?
Das hat er schon erreicht, auf T-Shirts zu landen,
wow,
und so, sonstigen Utensilien. Aber es ist so, dass man schon bemerken muss, dass die Zustimmung zu Präsident Selenskyj im letzten Jahr etwas zurückgegangen ist. Bevor die Invasion Russlands begonnen hatte, hatte Selenskyj gerade noch einmal eine Zustimmung von 24%. Und da muss man berücksichtigen, dass er die Präsidentenwahlen 2019 mit 73% gewonnen hatte. Nach dem Einmarsch Russlands ist seine Popularität gestiegen auf deutlich über 90%, ist dann aber, wie gesagt, vor allem im letzten Jahr zurückgegangen und liegt derzeit bei 60-65%. Also er ist nicht mehr die unumstrittene Figur, aber sicherlich noch immer eine dominierende Figur. Und ohne dieses Gesicht wäre es für die Ukraine sicherlich schwieriger möglich, international Unterstützung zu bekommen.
Geframed und wie getrollt sind wir auch in Österreich? Also immer wieder wird ja von gekauften Journalisten bei Putin gesprochen oder auch anderen Autokraten und Diktatoren. Wo konkret und wie erlebst du derartige Zensuren bzw. Manipulationen aus der Trollfabrik? Weil ich nehme an, du wirst das alles beobachten von Russia Today bis hin zu.
Ja, natürlich die Propaganda, wie gesagt, beider Kriegsparteien und ihrer Unterstützer in den sozialen Medien ist sehr, sehr stark. Und natürlich wird hier mit Desinformation und Halbwahrheiten gearbeitet. Es ist so, dass ich aus persönlicher Erfahrung bei meiner Aktivität auf sozialen Medien sagen kann, dass ich sowohl von ukrainischen Trollen als auch von russischen Trollen gleichermaßen beleidigt und denunziert werde. Was ich dann allerdings als Beweis für die Richtigkeit meines Kurses ansehe, dem sagt, als Analytiker nehme ich nicht Partei, als Analytiker darf ich auch nicht Emotionen hochkommen lassen, denn das bringt mich zur Parteilichkeit und untergräbt meine Glaubwürdigkeit. Als Analytiker muss ich sogar so weit gehen zu sagen, mir muss es gleich sein, ob die Ukraine oder Russland diesen Krieg gewinnt. Ich bin nur der Beobachter dessen, was passiert. Ich interpretiere das und bewerte Strategien der einzelnen Kriegsparteien bzw. der Unterstützerregierungen, was sie bringen, was sie nicht bringen, welche Risiken sie enthalten, welche Möglichkeiten sie enthalten. Aber ich versuche eben nicht Partei zu nehmen. Und aus den Reaktionen, die ich auf der Straße erlebe nach einem ZIP-2-Auftritt, ist es genau das, was die Leute an mir schätzen. Und das ist natürlich nicht bei sehr vielen Osteuropa-Forscher und Forscherinnen der Fall. In Deutschland ist die Osteuropa-Forschung wirklich sehr stark in ein Zwielicht geraten, weil eben die Kolleginnen und Kollegen aus einer moralischen Empörung heraus, die ich ja durchaus verstehe, eben Aktivisten geworden sind, politische Aktivisten. Und natürlich kann ein Wissenschaftler zum politischen Aktivisten werden. Sie muss nur dann sagen, ich habe die Rolle des Wissenschaftlers verlassen und bin jetzt politischer Aktivist.
Ja, was vielleicht ja auch mit der Geschichte der ehemaligen Ostzone dann dort gar nicht so leicht ist, wenn man das ja irgendwie selber noch als klaffende Wunde durchs Land hat. Du, erwartest du eigentlich eine Auflehnung der Straße? Also könnte es sein, dass irgendwie die Russen selber irgendwie sagen, jetzt langt's, oder die Ukrainer selber das sagen, sagen. Also mich wundert das hier so wenig, aber vielleicht wird es auch bei uns nur zu wenig transportiert. Aber dass man dieses riesengroße Russland, da kann ja jetzt nicht jeder wirklich das Gefühl haben, Selenskyj ist sein Feind. Also dass man da nicht irgendwie auch den Eindruck hat, ganz ehrlich, wir sind arm, hier werden Kriegsmittel verpulvert, wir haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Also dass es auch irgendwann von dort her langt.
Nun, nach Angaben des Juri Levada-Zentrums, das von der russischen Regierung als ausländischer Agent eingestuft wird, ist die Zustimmung zu diesem Krieg bei ungefähr 70% noch immer. Wow. Natürlich muss man da bedenken, dass ein größerer Teil der Bevölkerung seine Informationen nur über die staatlichen Fernsehstationen erhält. Und da ist natürlich nur Propaganda zu sehen.
Aber das wissen die doch, dass sie nur Propaganda sehen, oder nicht?
Das wissen etwa 20-25% der russischen Bevölkerung, die auch diese Medien kaum noch konsumieren, sondern sich über alternative Medien, über soziale Medien oder ausländische Sender informieren. Die sind auch ganz klar gegen diesen Krieg. Die waren seit langem auch schon gegen Putin als Präsident des Landes. Aber das ist eben eine nicht unbeträchtliche, aber eben doch Minderheit der russischen Bevölkerung. Bei denen, die sagen, diese sogenannte spezielle Militäroperation sei unterstützenswert, gibt es natürlich auch große Unterschiede. Da sind viele dabei, die seit langem politisch apathisch und resignativ sind und diesen Krieg eben schulterzuckend zur Kenntnis nehmen. Gleichsam wie eine Naturkatastrophe, die man einfach über sich ergehen lassen müsse.
Aber es überlegt sich niemand, dass das vielleicht mit einem Präsidenten, ich meine jetzt ist Müßiger, ist tot, aber mit einem Präsidenten Nawalny nicht stattgefunden hätte. Also diesen Rückschluss gibt es nicht.
Nein, kaum. Also es ist die Unterstützung Putins in Russland vor dem Hintergrund eben dieser Propagandamaschine wirklich noch immer sehr, sehr groß. Und natürlich waren die Wahlergebnisse bei den Präsidentenwahlen im März dieses Jahres für Putin nicht richtig, sondern sind auch zu einem erheblichen Teil manipuliert worden. Aber Putin hätte jedenfalls eine Mehrheit in Russland ohne Wahlmanipulationen gewonnen. Es ist nämlich so, dass ein anderer Teil der Bevölkerung denkt, wir verstehen zwar nicht, warum wir diesen Krieg führen, aber Putin ist ein weiser Staatsmann, er wird schon wissen,
was er tun. Okay, okay. Ja. Du, was wäre denn für die Ukraine besser, ein neutraler Staat zu werden, so wie Österreich und die Schweiz? Weil die Chance hätte es ja vor Kriegsbeginn gegeben, wo ja auch viele sagen, sie verstehen überhaupt nicht, warum Selenskyj damals nicht auf Neutralität gesetzt hat und das absolut nicht wollte und es unbedingt hat die Vorbereitung für die NATO sein müssen.
Nun, man kann an der ukrainischen Außenpolitik kritisieren, dass sie ein wenig auf ihre Geografie vergessen hat, nämlich wo sie sich befindet, wer die Nachbarn sind. Finnland hat nach dem Zweiten Weltkrieg zur Wahrung seiner Souveränität und Unabhängigkeit und zur Wahrung der eigenen territorialen Integrität einen außenpolitischen Kurs verfolgt, der jedenfalls nichts gegen die Sowjetunion gemeint oder getan hätte. Und das hat Finnland freigehalten und unabhängig gehalten. Und Finnland konnte sich wirtschaftlich hervorragend entwickeln. Finnland wusste, wer der Nachbar ist. Bei den ukrainischen Führungen seit 2004 hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, als würde man sich auf ein internationales Recht berufen, das eben von allen akzeptiert werden müsse, nämlich dass jedes Land die Freiheit der Bündniswahl hat. Das ist zwar auch so, aber man muss realpolitisch auch bedenken, was könnten die Konsequenzen meiner Bündniswahl sein? Und ich denke, das ist in der Ukraine zu lange, zu wenig bedacht worden. Auch das ist natürlich überhaupt kein Rechtfertigungsgrund für den russischen Angriffskrieg. Ja, aber es ist sicherlich notwendig, auch die ukrainische Bündnispolitik kritisch zu beleuchten in den Jahren seit 2004, als zum ersten Mal eine westfreundliche Regierung dort an die Macht gekommen ist. Nun, heute denke ich, ist eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine noch immer sehr, sehr weit entfernt. Es gibt dazu keinen Konsens im Bündnis. Es gibt nur einen Konsens und der lautet, die Ukraine darf jedenfalls so lange nicht NATO-Mitglied sein, wie dieser Krieg andauert, weil würde die Ukraine auch nur mit dem Teil, den die ukrainischen Streitkräfte jetzt kontrollieren, Mitglied der NATO werden, dann droht ein Krieg mit Russland, sobald Russland dieses von der Ukraine kontrollierte Gebiet dann militärisch angreifen würde.
Ja, ganz klar.
Also das ist eine sehr große Eskalationsgefahr. Und man muss schon fragen, warum sollten die westlichen Staaten in der Zukunft bereit sein, die Ukraine gegen Russland mit eigenen Soldaten zu verteidigen, wenn sie das jetzt nicht gewesen waren, seit 2014 nicht gewesen waren. Also die NATO-Perspektive für die Ukraine ist alles andere als klar. Und ich denke, ein neutraler Status könnte mit einer bewaffneten und mit einer international garantierten Neutralität die bessere Antwort sein auf die geografische Lage, in der sich die Ukraine befindet.
Absolut, das kann ich nachvollziehen. Und vor allem die Frames, die wechseln ja auch so. Also wenn du vor dem Februar 22 jemanden gefragt hast, was ist für dich Ukraine oder wer sind Ukrainer, dann waren das in den meisten Fällen auf der Straße für die Menschen korrupte Russen. Ja, dann waren sie die Opfer, dann waren sie wieder was anderes. Also weißt du, das sind ja auch so Bilder, ganz, ganz viele in Österreich hatten doch das Gefühl, ja, ein Appendix in Wahrheit von Russland.
Ja, man hielt die Ukraine eben für Russen, andere Russen vielleicht, aber eben trotzdem Russen. Und man hat natürlich eine gewisse Ahnung gehabt von der innenpolitischen Entwicklung des Landes, von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Und da war schon klar, dass die Korruption im Staatsapparat, in der Verwaltung, in der Justiz, auf politischer Ebene und in der Wirtschaft ein sehr, sehr großes Problem war. Auch ein großes Problem für westliche Investoren in der Ukraine. Also das war damals noch ein durchaus offen diskutiertes Bild. Heute habe ich den Eindruck, man soll das nicht mehr sagen dürfen, weil man damit die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu untergraben versuche. Aber ich glaube, wir brauchen ein realistisches Bild, welche Demokratiequalität in der Ukraine herrscht, wie das Problem der Rechtsstaatlichkeit bewältigt wird, wie mit Korruption umgegangen wird. Denn immerhin die Europäische Union, der auch Österreich angehört, will mit dieser Ukraine Beitrittsverhandlungen aufnehmen, wahrscheinlich sogar schon in 2-3 Wochen damit beginnen. Und da brauchen wir ein realistisches Bild der Ukraine und nicht ein mystifiziertes oder glorifiziertes Bild.
Ja, man muss sich auch nur umschauen, oder? Also ich war jetzt gerade an der Côte d'Azur und dort jubeln die Immobilienmakler, weil sie sagen, also ich meine, die Ukrainer kaufen hier einfach ohne Ende. Es ist super, es ist wie mit den Russen vor 10 Jahren. Also das heißt, also man muss schon auch ehrlich sein zu sagen, natürlich sind das jetzt nicht die Menschen, die auf der Straße irgendwie Hunger leiden, aber das sind natürlich genau die, wo man sagt, naja, das ist eher wahrscheinlich die korrupte Partie, die man da früher im Verdacht hat.
Es gibt genauso viele ukrainische Oligarchen wie russische Oligarchen. Und ich glaube, kaum jemand bringt ihnen Sympathie entgegen, macht aber gerne Geschäfte mit ihnen. Und das machen eben die reichen Leute beider Staaten, wobei das in Russland jetzt immer kritischer bewertet wird und Druck ausgeübt wird, sozusagen diese Offshore-Investitionen deutlich zu verringern oder gar zu beenden. Das heißt aber nicht, dass sozusagen in Russland tätige Oligarchen nicht genauso weit existieren würden und noch reicher geworden sind in den letzten Jahren. Also Oligarchen sind ein Phänomen für beide Länder. Das Problem ist, dass im Westen eigentlich wenig bekannt ist über ukrainische Kultur, Literatur, Musik, über den Lebensstil, über die Wertehaltungen der Ukrainer, weil das muss man schon auch kritisch gegenüber der wissenschaftlichen Forschung sagen. Forschung an der Ukraine war wesentlich weniger intensiv als Forschung über Russland und auch weniger finanziell unterstützt als Forschung über Russland.
Um die Russland- und Ukraine-Sache abzuschließen. Also meine Frage, ganz Europa ging ja von einem Blitzkrieg aus. Das war ja das Narrativ, das uns erzählt wurde. Mittlerweile erkennen wir, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen länger dauern. Aber ausgerechnet dieser Blitzkrieg-Faktor war der Grund für Europa, schnell zu helfen und rasch Geld zu investieren. Wie lange sollen und können wir uns eine derartige Unterstützung noch leisten?
Und die große Frage ist natürlich, wie diese Doppelaufgabe, nämlich die gewollte militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine und die Aufrüstung der eigenen Armeen finanziert werden soll. Und dazu gibt's keine ehrliche politische Debatte. Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten. Entweder die Staatsschulden zu erhöhen, das geht in Deutschland schon mal nicht, weil die FDP die Schuldenbremse verteidigt, oder die Ausgaben zu kürzen, was in Deutschland mit der SPD nicht geht und auch anderswo mit linken Parteien nicht geht, oder Steuern zu erhöhen, und das geht in Deutschland wiederum mit der FDP nicht. Also die große Frage ist schon, wie soll das alles bezahlt werden? Ich sage nicht, dass dieses Geld nicht aufgebracht werden soll, das ist eine politische Entscheidung, nicht die Entscheidung eines Analytikers, aber der Analytiker kann reklamieren, dass darüber ehrlich diskutiert wird, genau, wie das alles finanziell geschultert werden kann. Aber eine solche Debatte, wenn man sie anzustoßen versucht, wird dann sofort als anti-ukrainisch und pro-russisch diffamiert, obwohl eine solche Diskussion, wie gesagt, in den westlichen, in den europäischen Staaten unbedingt notwendig wäre, auch um abzuschätzen, wie lange die Unterstützung einer Mehrheit der Bevölkerung für die Hilfe an die Ukraine dauern kann und wann die Stimmung kippt. Und Ehrlichkeit ist hier noch immer der bessere Ratgeber als Verschleierung und Propaganda.
Also absolut. Das
wäre ein wirklich wichtiger Ansatz, den wir in Europa von unseren politischen Führungseliten abverlangen sollten.
Gerhard, mit den letzten drei Fragen hole ich dich ein bisschen aus deiner Komfortzone raus und wir verlassen Russland und die Ukraine und schauen uns mal an, jetzt ist gerade in Island eine Frau gewählt worden, in Mexiko eine Frau an die Spitze gewählt worden, in einem Land, wo es am Tag 7 Femizide gibt. Also es geht so ein bisschen um die Rolle der Politikerfrauen. Jetzt gibt es natürlich die an der Seite waren. Trump musste sich die Unterstützung vor Wahlbeginn seiner Melania teuer erkaufen, wohingegen man von der Frau von Xi Jinping nichts hört, auch die Frau Netanyahu hat selten jemand gesehen. Auch Putin hält sich im Vergleich zu Zelensky mit seinen Familienverhältnissen unter Verdeck. Welche Rolle kommt denn der modernen Politikerfrau heute zu?
Nun, die Rolle für Frauen in der Politik der Staaten dieser Welt ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt in vielen Gesellschaften keine Chance für Frauen, tatsächlich eine exekutive Führungsposition erreichen zu können. Russland ist so ein Beispiel dafür. Der Anteil der Frauen in der neu bestellten russischen Regierung ist sehr, sehr gering. Von 32 Mitgliedern sind 28 Männer und nur 4 Frauen. Und es ist auch so, dass Putin jede Berichterstattung über sein Privatleben verboten hat, schon damals, als er noch verheiratet war.
Auch über seine Geliebte in der Schweiz.
Aber über seine Geliebte darf natürlich auch nicht berichtet werden. Und vor allem nicht über seine beiden Töchter Katharina und Maria. Wenn das getan wird, dann hat das in Russland auch schon mal das Ende für eine Publikation bedeutet. Die Ukraine nutzt die Frau, die, ich sage jetzt, ohne das wertend zu meinen, die hübsche Frau auch dazu, um Sympathien für die Ukraine zu generieren. Die Frau appelliert gewissermaßen an den Westen, das ukrainische Volk zu unterstützen, nicht nur ihr Mann, sondern sie behandelt vor allem den emotionalen Aspekt. Sie versucht, Emotionen zu mobilisieren, pro-ukrainische Emotionen. Und sie macht das ganz gut. Also hier in der Ukraine ist die Frau wieder relevant, obwohl auch in der Ukraine keine Frau Präsidentin werden würde auf absehbare Zeit. Und dann gibt es, wie du gesagt hast, eben Staaten, wo Frauen es doch an die Spitze schaffen. Das ist eben in Island so aktuell und jetzt auch in Mexiko. Wir hatten Merkel in Deutschland, wir haben von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission, wir haben Meloni als Regierungschefin in Italien, also es gibt sie durchaus.
Genau, da grätsche ich hinein, weil man hat ja so immer das Gefühl, das Narrativ ist, mein Gott, hätten wir doch mehr Frauen in der Politik, was ohne Zweifel wünschenswert ist, aber dann wäre es viel sanfter. Wenn man sich jetzt anschaut, also Giorgia Meloni ganz klar ist rechts außen in Italien, Frauke Petri damals, die AfD angeführt hat, rechts außen, die heute von Alice Weidel weitergeführt wird, rechts außen, Petri selber, die eine blaue Partei gegründet hat. Ich denke auch an Marine Le Pen mit dem Rassemblement National. Also ist es dann wirklich so viel sanfter? Denn wenn du nach Nordkorea schaust, die Schwestern von Kim Jong-un, da hat die Bevölkerung dort Angst, wenn der irgendwann einmal nicht mehr macht, dann seien die noch viel schlimmer und bedingungsloser und so weiter. Also das Weiblein als das sanfte Lamm ist die Frage.
Nun, ich halte nicht viel von diesem Mythos. Ich bin natürlich dafür, dass genauso viele talentierte, politisch talentierte Frauen wie Männer in die Exekutivpositionen gelangen. Also hier eine Geschlechterdifferenz zu postulieren, ist absolut absurd. Aber gleichzeitig ist es auch absurd zu sagen, hätten wir nur weibliche Regierungschefs, wäre die Welt etwas friedlicher. Denken Sie an Margaret Thatcher beispielsweise. Denken Sie an Madeleine Albright, die Secretary of State in der Clinton-Administration in den 90er Jahren. Denken Sie an Hillary Clinton mit ihrer radikalen Rhetorik. Wäre sie Präsidentin geworden, hätten wir sicher noch mehr Konflikte. Denken wir auch an Nancy Pelosi, die durchaus auch ein Falke gewesen ist. Also man könnte noch viele Frauen aufzählen, die eben ähnlich oder gleich denken wie Männer. Deswegen dieser Mythos, ja, Frauen denken friedlich, Männer denken gewalttätig. Das halte ich zu großen Teilen jedenfalls nicht für richtig.
Ja. Wenn wir uns die Rolle Europas anschauen, dann ist es irgendwie eine traurige Rolle momentan auf der Weltkarte der Wirtschaftsmächte, wo man irgendwie korrigieren muss. Und da sollte, also ich meine, momentan hat man den Eindruck, das Motto ist eben, wie du sagst, nicht mehr go east, sondern go west. Und während die Russen gerade mit China anwärmen, könnte doch oder das wäre doch eine Idee gewesen, Europa hätte sich ein Stückel Indien annähern können. Weil der erste Vorteil ist, also ich meine, Wien-Neu-Delhi ist Mittelstrecke, das sind 6 Stunden. Man spricht dort Englisch. Die ehemaligen Kolonialmacht, also England, falls es da noch Ressentiments gibt, ist nicht mehr in der EU. Wir haben eine jüngere, aufstrebende Bevölkerung als im überalterten China. Und natürlich auch mit einer Atommacht eine wachsende Wirtschaftsentwicklung. Wäre Indien eine Chance gewesen, hat Europa da eine Chance verschlafen, einen Verbündeten zu finden?
Nun, ich denke, die Tatsache, dass westliche Unternehmen vor allem in China investiert haben, in großem Maße hing und nicht in Indien, hängt auch damit zusammen, dass in Indien lange Zeit die rechtsstaatliche Grundlage nicht funktioniert hat und vor allem auch die Infrastruktur nicht modern genug war, um dort groß zu investieren. Das hat sich mittlerweile natürlich deutlich verändert und wir sehen gerade eine Abwanderung westlicher Investitionen aus China nach Indien, nach Vietnam und in andere südostasiatische Staaten. Also da hat die politische Verhärtung zwischen dem Westen und China schon auch Konsequenzen für die Investitionstätigkeit und den Handelsaustausch. Also China verliert, Indien gewinnt in diesem Wettbewerb zwischen diesen beiden nuklearen Großmächten.
Eben.
Und es ist so, dass sowohl Europa, aber vor allem die USA sich sehr stark um Indien bemühen, um sie in einen gemeinsamen Block gegen China zu bringen.
Und das ist aber ein Battle um die Energie, ne? Weil die Inder brauchen Ressourcen, die brauchen Energie und da sind sie dann auch wieder bei Russland dran. Und das ist wahrscheinlich was wir als Europäer verschlafen haben, ein Stückel. Denn aus chinesischer Sicht ist Europa doch irgendwie eine vorgelagerte Insel rechts außen. Also wir glauben ja immer nur, dass die Welt unsere Leuchtturmprojekte mit angehaltenem Atem verfolgt. In Wirklichkeit, also ist das, gerade die Chinesen sind wahrscheinlich nur beeindruckbar durch wirtschaftlichen Erfolg. Und Europa ist gerade nicht auf der Siegerstraße.
Nun, an sich müsste man sagen, Russland und die Europäische Union hätten komplementäre Volkswirtschaften. Die EU hat Know-how und Kapital, Russland die Ressourcen. Also in einer idealen Welt wäre eine enge Wirtschaftskooperation zwischen der EU und Russland sicherlich für beide Seiten vorteilhaft und würde Wohlstand auf beiden Seiten mehr. Nun, das ist nicht möglich aufgrund der politischen Entfremdung und der großen Konfrontation, die es jetzt zwischen der EU und Russland gibt. Aber man kann insgesamt sagen, die Europäische Union ist der Verlierer dieses Konfliktes, dieses Krieges in der Ukraine. Die Europäische Union hat sehr stark den Handel mit Russland eingeschränkt. Mehr als 60% der Importe und Exporte im bilateralen Verhältnis sind durch Sanktionen mittlerweile blockiert und nicht für alle verlorenen Exportmärkte in Russland kann man alternative Märkte finden. Gleichzeitig muss Europa jetzt aus Sicherheitsgründen mehr in die Verteidigung investieren, Geld, das dann eben für zivile Investitionen fehlt und wo dann eben die staatliche Ausgabentätigkeit im sozialen Bereich ebenfalls nicht wächst, um es vorsichtig auszudrücken.
Das heißt, wir sind die Verlierer. Glaubst du, gibt es ein informelles Telefongespräch, obwohl der jetzt momentan noch nicht wieder Präsident ist, zwischen Trump und Putin, wo sich die ins Fäustchen lachen, weil sie sagen, das war eigentlich, also jetzt neben vielen tragischen Dingen, eine super Möglichkeit, Europa von Amerika abzukoppeln, Europa zu schwächen und die Außenpolitik von Hillary Clinton, der verdanken wir auch die Migrationsgeschichte. Also wir sind momentan wirklich recht, recht kraftlos. Gibt es da, glaubst du, eine Rolle zwischen denen? Telefonieren die oder glaubst du das nicht?
Das denke ich nicht, dass es momentan Kontakte gibt zwischen Trump und Putin. Es gibt aber sicherlich auf unterer Ebene eine solche Kommunikation. Würde das auf der Ebene Trump-Putin erfolgen, wäre das ein gefundenes Fressen für die Demokraten zu sagen, Trump spricht mit diesem Kriegsverbrecher.
Oh Gott, ja, genau.
Es wurde jedenfalls dieses Narrativ bemüht werden. Also das glaube ich nicht, aber zu Europa zurück. Es ist natürlich auch die Energieumstellung, die Europa jetzt unternehmen musste, auch durch großes russisches Zutun, was die Gasbeziehungen betrifft. Eine, die Europa Geld kostet. Sicherlich ist es eine Zukunftsinvestition, aber es ist eine finanzintensive Umstellung, die für die Industrie zum Teil einfach zu teuer ist und wo man merkt, dass europäische Industrieunternehmen abwandern, etwa in die USA, weil dort die Energiekosten deutlich niedriger sind. Und politisch muss man sagen, Europa ist jetzt von den USA noch stärker abhängig geworden, weil natürlich wieder deutlich geworden ist, dass Europa sich alleine nicht verteidigen könnte, ja. Manche sich gar nicht verteidigen wollen. Und die USA stellen diese Sicherheitsgarantie bereit, aber lassen sich das natürlich auch etwas kosten.
Die lassen sich das was kosten. Und ist es nicht ein Wahnsinn, während gerade die Verträge mit Russland auslaufen, wir noch keine Alternative haben, wo wir in Zukunft unser Gas herkriegen? Also das ist doch etwas, wo man sagt, also jetzt Österreich wieder gesprochen, nicht EU-weit, das ist doch, wo man sagt, ist denn das die Possibility? Also da hat man jetzt echt Zeit.
Nein, offensichtlich ist in der Regierung eine große Uneinigkeit da, nämlich zwischen den Grünen, die raus und weg von russischem Gas wollen, und der ÖVP, die das etwas anders, vorsichtiger sieht und diese Gasbeziehungen nicht vollständig beenden möchte, auch nicht deutlich reduzieren möchte. Also es gibt in der Regierung einen Konflikt. Es wäre natürlich möglich, dass Österreich stärker differenziert und natürlich nicht Flüssiggas importieren kann. Wir sind kein Küstenstaat, aber natürlich wäre es möglich, angeliefertes LNG in Küstenstaaten auch nach Österreich zu bringen oder mehr Gas aus Norwegen nach Österreich zu bringen. Dazu bräuchte es finanzielle Investitionen und den politischen Willen. Und man muss einfach sagen, der ist in der Regierung derzeit nicht vorhanden.
Gerhard, du bist gefragt, wie wichtig sind für dich Stimme und Sprache bei deinen vielen Live-Auftritten, Einstiegen, bei deinen Keynotes und Medienauftritten? Wie wichtig?
Und Sprache ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, dass gute Rhetorik, eine gute Sprachfertigkeit, eine differenzierte Sprache wirklich Assets sind, die man erwerben soll oder vielleicht durch natürliches Talent schon hat und die dann auch in der Kommunikation mit anderen, natürlich vor allem mit der Bevölkerung, auch richtig einsetzt. Neben dem Lob, dass ich unparteilich bin, habe ich auf der Straße auch immer wieder gehört, sie reden zu uns in einer Sprache, die wir verstehen. Und da merkt man einfach, dass es die Aufgabe der Wissenschaft ist, nicht nur nach außen zu kommunizieren, sondern zu kommunizieren, so wie es die große Mehrheit der Bevölkerung versteht. Und ich halte es für mich persönlich auch als Aufgabe etwa der Politikwissenschaft, mit der Bevölkerung zu kommunizieren, Bewertungen anzubieten, Interpretationen anzubieten, gewissermaßen auch leitend tätig zu sein, führend, mobilisierend tätig zu sein. Und für mich persönlich, das muss ich sagen, aber das kann jeder Wissenschaftler für sich selbst so halten, wie er möchte, ist die Kommunikation über Medien wichtiger als das Schreiben von Büchern für die eigene Community, weil es einfach einen größeren Effekt hat, auch wenn es nicht so anerkannt und angesehen ist. Ich habe nämlich immer meine Aufgabe als Politologe, ich habe 1984 zu studieren begonnen, verstanden als eine Aufgabe zur Wissensvermittlung, zur Bereitstellung von Bewertungskriterien. Und deswegen ist mir jedes Interview wichtiger als ein Vortrag auf einer, jedes Interview als der Vortrag auf einer Fachkonferenz. Das kann ich natürlich so nicht sagen. Manche Interviews sind mir sehr, sehr wichtig und manche Konferenzauftritte sind mir weniger wichtig. Aber für mich ist mediale Arbeit eben eine Pflicht und ich habe Spaß dran, mache das gerne. Und gerade in einer Zeit, wo, das darf ich sagen, wo in der Wissenschaftscommunity, in der Osteuropa-Forschung, in der IB-Forschung, also in der Forschung zur internationalen Politik, es im Hinblick auf diesen Krieg so einen starken Mainstream gibt, so einen engen Meinungskorridor gibt, sehe ich es als meine umso dringlichere Aufgabe, hier in diesem engen Meinungskorridor bestimmte Interpretationen der Wirklichkeit zu verteidigen und sicherzustellen, dass Platz bleibt. Platz wird weniger, der Meinungskorridor wird enger, aber mein Bemühen wird nicht weniger.
Und es war super, dass du das heute gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Alles Liebe.
Wünsche ich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.